Ich grüße euch ganz herzlich an diesem Morgen, ein bisschen anders als sonst. Ihr seht, Martin Luther King Jr. hat sich auch auf den Weg gemacht, um diesen Gottesdienst mit uns zu feiern, aus gegebenem Anlass, dazu später mehr. Er hatte mich gefragt, ob er denn auch rauchen dürfte in der Kapelle, weil ihr seht, er kann eben nicht so richtig ohne. Und ich habe mir gesagt, das ging nicht, und deswegen sind wir beiden dann hier geblieben, weil das ist ein Ort, wo man auch innerorts noch rauchen darf. Ja, leider muss ich auf meinen PCR-Test auch warten. Das ist auch ein Grund, warum ich hier bin, um dann mal zu gucken, was das ergibt. Und ich wollte euch ja nicht damit belasten. Heute am zweiten Sonntag nach Epiphanias. Zweiter Sonntag nach Epiphanias bedeutet ja auch so ein bisschen, dass wir ja, Weihnachten vielleicht schon verinnerlicht haben. Das Licht und das Leben ist bei uns angekommen, und dieses Licht will uns ja nicht nur erleuchten, sondern dieses Licht will uns ja auch durchleuchten. Also durchleuchten in dem Sinne, dass auch etwas mit uns geschieht und in uns geschieht, vielleicht auch eine Heilung geschieht. Und zweiter Sonntag der Epiphanias bedeutet eben, dass wir in Weihnachten oder an Weihnachten eben etwas empfangen haben und das, was wir empfangen haben, dann auch vielleicht schon ein bisschen in unser Leben eingebaut haben. In der Lesung, und das ist auch der Perikopentext für heute, in der Lesung haben wir etwas gehört von dem Apostel Paulus, dass er den Korinthern geschrieben hat. Er ist nicht mit hohen Worten gekommen oder nicht mit einer hohen Weisheit. Und das, was ihn bewegt, sagt er, ist allein Jesus Christus, und zwar Jesus Christus, der Gekreuzigte. Das ist das, was für ihn dann auch wichtig war, denn damals wie heute, und das wusste er ja auch und das wissen wir heute auch, hören Menschen eigentlich immer denen zu, die irgendwie angesagt sind. Und angesagt sind die Menschen, die etwas zu sagen haben. Und Menschen, die etwas zu sagen haben, das ist eben oft, oder das sind eben oft Menschen, die ja das reden, was gut bei den Menschen ankommt. Schlechte Nachrichten. Eine, ich sag mal, ungemütliche Politik, das ist immer etwas, was beim Zuhören dann den Leuten nicht so gut gefällt. Und von daher ist das damals wie heute so gewesen, dass wenn man etwas an den Mann oder an die Frau bringen wollte, man brauchte großartige Worte. Der Apostel Paulus war wohl, so kriegen wir das raus, wenn wir uns mit seiner Geschichte beschäftigen, war wohl nicht so ein großartiger Redner. Darüber haben die Korinther sich auch ein bisschen aufgeregt. Und deswegen hat er ihn auch an dieser Stelle nochmal geschrieben. Er ist nicht mit großen Worten gekommen, nicht mit hohen Worten, sondern was er wissen will für sich und für sein Leben, das ist Christus der Gekreuzigte und nichts. Es geht nicht darum, ihm große Worte zu machen, sondern die, ich sag mal, Niederkunft Gottes den Menschen dann auch mitzuteilen. Morgen, der 17. Januar, da hat nicht nur Tobias Geburtstag, sondern auch Muhammad Ali wäre morgen 80 Jahre alt geworden. Er ist ja leider schon verstorben. Muhammad Ali war ja, so hat er sich dann immer bezeichnet, der Größte. Wer sich ein bisschen mit ihm beschäftigen will, kann gerade auf Arte sich ja auch eine Dokumentation anschauen, die aus mehreren Serien oder aus mehreren Teilen dann besteht. Und wir werden mit hineingenommen in das Leben eines Mannes, was sehr interessant war, weil dieser Mann auch sehr interessant war. Ich bin der Größte, das war so das, was er immer vor sich hergetragen hat und was er auch über sich gedacht hat. Und das bezog sich nicht nur auf seinen Boxstil und auf das Boxen, er hatte schon eine besondere Art auch zu boxen. Nein, er bezog das auf sein ganzes Leben, auf sein Aussehen, auf das, was er kann. Da sagt er immer, er ist der Größte, und alle anderen, sagt er oft, sind nur Penner. So war er. Ja, damals wie heute, und er hatte sich das extra so angewöhnt und bei jemandem abgeguckt, lauscht man denen, die eben, ich sag mal, reich sind, die mächtig sind, die schön sind, die irgendwie etwas wie so eine Monstranz vor sich hertragen. Paulus, und der Apostel Paulus macht diesem Denken ja so einen Strich durch die Rechnung. Er sagt, so rede ich nicht, sagt er, so reden wir nicht, sondern, und so haben wir es ja gerade gehört, wir reden, wie geschrieben steht in Jesaja, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Man könnte das so beschreiben: durch diese Liebesbeziehung zu Gott tauchen wir tiefer in den Kaninchenbau des Lebens ein. Das ist ja so ein Bild, bei Alice im Wunderland ist uns das begegnet. Ein Bild, was beschreibt und was auch heute noch sehr oft benutzt wird, um in die Eigentlichkeit des Lebens hinabzutauchen, um das zu entdecken, was das Leben eigentlich ist und ausmacht. Denn so wusste es nicht nur der Apostel Paulus damals, das, was das Eigentliche ist, ist eben nicht das, was hell und glänzend und großartig herkommt. Das, was das Eigentliche ist, ist wohl etwas anderes. Und die Liebesbeziehung zu Gott ermöglicht uns dann, in diesen Kaninchenbau, also in die Eigentlichkeit des Lebens, tiefer hineinzusteigen. Aber was entdeckt man nun dort? Was kein Mensch gesehen oder gehört hat oder in seinem Herzen trägt, das entdeckt man dort. Also das, was uns in diesem Kaninchenbau, um bei Alice im Wunderland zu bleiben, was uns in diesem Kaninchenbau dann begegnet, ist eben das, was wir nicht in unseren Herzen tragen. Das ist etwas, was keiner von uns gehört, keiner von uns gesehen hat. Es ist ein tiefes Geheimnis, und dieses tiefe Geheimnis entdecken wir dort, wo im Weihnachten in uns dann geschieht und wo dieses Licht, was in die Welt gekommen ist, uns durchleuchtet. Was eben wir nicht gehört haben und was wir vielleicht auch nicht glauben können: Krippe und Kreuz sind aus demselben Holz geschnitzt. Man sieht das oft so in Ikonen von Weihnachten, dass irgendwo in dem Stall in der Nähe der Krippe auch ein Kreuz hängt. Das ist die alte Weisheit und die alte Erkenntnis, dass Krippe und Kreuz ganz eng zusammengehören, ja, dass sie aus einem Holz geschnitzt sind. Krippe und Kreuz, das ist das Holz des Baums der Erkenntnis Gottes. Denn durch dieses Holz, durch Krippe und Kreuz, entdecken wir in der Tiefe, wer Gott ist. Man könnte das vergleichen mit dem, was eben dann auch der Baum der Erkenntnis meint im Paradies, dass eben das, was Gott ausmacht und was das Leben ausmacht, an Krippe und Kreuz, also verbunden mit diesem Holz, zu finden ist. Krippe und Kreuz, das sind Zeichen der Niedrigkeit, sind nicht Zeichen der Herrlichkeit. Krippe und Kreuz, und der Apostel Paulus beschreibt das ja eben bei den Korinthern so, er redet dann nur noch vom Kreuz. Krippe und Kreuz, das ist eben nichts Hochherrschaftliches. Nichts, womit man irgendwie hinausgehen kann und dann eine große Fanfare blasen kann und sagen, hier ist etwas Großartiges geschehen, sondern das, was Krippe und Kreuz ausmacht, ist Niedrigkeit und nicht Herrlichkeit. In den Niederungen des Menschen, und das ist die Entdeckung des Paulus gewesen, in den Niederungen des Menschen entdecken wir die Herrlichkeit Gottes. Gott ist nicht in unserer Herrlichkeit, weil unsere menschliche Herrlichkeit nicht das widerspiegelt, was Gottes Herrlichkeit ist und meint. Morgen ist ja Martin Luther King Day, und deswegen ist er hier gerade bei mir, weil wir erinnern uns an diesem Tag immer an einen Mann, der von diesem Geheimnis Gottes und von diesem Geheimnis Gottes besegelt und von diesem Licht Gottes durchleuchtet, etwas in diese Welt hineingetragen hat, nämlich diese Erkenntnis, dass ich nicht sagen kann, das ist Niedrigkeit und das ist etwas, was von Gott herabgestuft wurde. Für ihn war das ja damals und für seine schwarze Community eine existenzielle Geschichte. Die Schwarzen wurden an den Rand gedrängt, wurden diskriminiert. Segregation, also Ausgrenzung, war tägliches Brot, weil man gesagt hat, diese Menschen sind weniger wert als jene Menschen. Der Mensch mit der dunklen Hautfarbe hat eben ein anderes Standing vor Gott als der Mensch mit der weißen Hautfarbe. Martin Luther King Jr. ist aufgestanden, weil er aus der Gottesbeziehung heraus entdeckt hat, dass das nicht wahr ist, denn diese Einteilung gibt es für Gott nicht. Diese Priorisierung gibt es bei Gott nicht. Das Geheimnis Gottes besteht darin, und das entdecken wir in Krippe und Kreuz, dass Gott sich gerade zu den Niedrigen hingezogen fühlt und bei ihnen ist. Ich finde, es ist eine unglaublich tröstliche Botschaft. Nicht nur dann global gesehen, sondern auch für uns persönlich, für mich persönlich. Dass ich eben nicht dort, wo ich irgendwie gerade Niederungen durchlebe, dass nicht dort, wo ich gerade dann irgendwie an meine Grenzen komme oder vielleicht am Ende bin, wie auch immer, dann sagen muss, das war's, sondern dass ich die Hoffnung haben darf, und das ist das, was ich oft auch erlebt habe, dass ich die Hoffnung haben darf, dass gerade da Gott sich auch finden lässt. Dort, wo die Menschen vielleicht sich zurückziehen, dort, wo wir uns vielleicht alleine fühlen. Da ist Gott da, weil die Herrlichkeit Gottes finden wir in unseren Niederungen des Lebens. Und das ist aber nicht nur eine gute Nachricht, eine frohe Botschaft für mich und für mein Leben. Nein, das ist auch eine gute Nachricht und eine frohe Botschaft für alle Menschen. Darum sind wir aufgerufen, dann aus dieser Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes dann am Ende auch etwas werden zu lassen, etwas Gestalt werden zu lassen, was dem angemessen ist oder was das widerspiegelt. Dem anderen Gutes zu tun. Das ist die Miete, die wir für das Leben auf Erden zu bezahlen haben. Oder der Dienst am Nächsten, das ist die Miete, die wir für das Leben auf Erden zu bezahlen haben. Das war etwas, was Muhammad Ali auch immer wieder so formuliert hat. Er hat in seinem Leben auch immer die Armen im Blick gehabt. Er hat auch von dem Reichtum, und er ist nicht als sehr reicher Mann gestorben, also genau sein Kontostand weiß ich nicht, aber er hat das viele Geld, was er verdient hat, auch ausgegeben. Und nicht nur für teure Autos oder was weiß ich was, sondern er hat sein Verdienst, sein Geld, was er hatte, immer auch den Armen gegeben. Der Dienst am Nächsten, das ist die Miete, die wir zu bezahlen haben, so hat er es formuliert, dafür, dass wir hier leben dürfen. Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich würde sagen, der Dienst am Nächsten, die Barmherzigkeit dem anderen gegenüber, das ist das, was in uns wachsen will durch das Licht und das Leben Gottes, was in unsere Welt hineingekommen ist. Und wir sind ja immer wieder herausgefordert, an den unterschiedlichen Orten, an den unterschiedlichen Stellen unseres Lebens das zu leben. Aber dabei ist auch wichtig, dass wir das nicht als Aufgabe verstehen, die wir zu erbringen hätten oder die wir zu leisten. Weil das ist nicht das, was im christlicher Glaube meint. Dieses Dasein für den anderen ist etwas, was in uns erwachsen soll und in uns entstehen soll, dort, wo wir selber erleben, dass Gott uns gnädig ist, dass Gott in unseren Niederungen da ist und dass er bei uns ist und uns durchträgt. Darauf kann man schon mal dann ein Leben bauen und sein Leben setzen. Und ich hoffe, dass uns das auch als Gemeinde, aber auch ganz persönlich in diesem Jahr gelingt, in dem Jahr 2022, dass viel davon in uns dann noch leuchtender wird und wir das dann auch ausstrahlen können in unsere Welt hinein. Ich erlebe das dann immer wieder bei den unterschiedlichsten Menschen, die zu uns kommen, die uns kennenlernen, die dann ganz angetan sind von den Menschen, denen sie begegnen, hier bei uns in der Gemeinde oder drumherum. Und dann bin ich immer froh und dankbar dafür, dass wir so ein Zeugnis geben können. Und ich wünsche euch, dass wir in der kommenden Woche dann so uns auch weiterhin ausstrecken können, diesem Licht und diesem Leben entgegen, damit in uns dann auch genau das anfängt zu leuchten. Ich werde mal jetzt schauen, weil ich vermute mal, heute werde ich dann eine Nachricht bekommen, wie bei mir die nächste Woche aussehen wird. Aber ich bin da ganz getrost. Also es wird schon werden. Also ich wünsche euch alles Gute, viel Segen und hoffe, dass ich dann nächste Woche schon wieder da sein kann. Aber wer weiß es. Alles Gute euch und Gott befohlen. Amen.